Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Vorläufer. Diese Einstellung wird schon bei den Vorläufern der großen Propheten deutlich. Wir haben gesehen, wie Samuel zögerte, dem Wunsch des Volkes nach einer Monarchie nachzugeben. Einige Zeit später hielt der Prophet Nathan dem König David unerschrocken die Sünde vor, die David begangen hatte, indem er sich die Ehefrau eines anderen Mannes genommen und ihn getötet hatte, nachzulesen in 2. Samuel 11 und 12. Persönlich ist Nathan dem König sehr zugetan, doch seine Botschaft ist unmissverständlich. Selbst der Herrscher des Landes steht nicht über Gott und seinem Gesetz. Nachdem David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat, kommt ihm die Idee, für Gott einen Tempel zu bauen, wie andere Völker das für ihre Götter tun. Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. So heißt es in 2. Samuel 7, 2. Am folgenden Tag spricht Nathan in Gottes Auftrag Worte von großer Tragweite, so nachzulesen in 2. Samuel 7, 5 bis 7. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Es ist nicht Davids Sache, dem Herrn ein Haus zu bauen, sozusagen Gott festzunageln. Es ist vielmehr Gottes Sache, über David zu wachen und ihm ein Haus zu bauen. Und so schließt diese Weissagung mit den Worten, dein Haus und dein Königreich sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. So in 2. Samuel 7, Vers 16. Davids Sohn Salomo wird einige Jahre später den Bau des großen Tempels von Jerusalem in Angriff nehmen und anders als man vielleicht erwarten würde, sagen unsere biblischen Quellen kein einziges Wort über Widerstand aus prophetischen Kreisen. Nathan unterstützte die Herrschaft Davids und doch schreckte er im richtigen Augenblick nicht davor zurück, dem König die Forderungen Gottes vorzuhalten. Der König seinerseits achtete Nathans Auftrag und seine Botschaft. Als der große Prophet Elia 1,5 Jahrhunderte später auf der Bildfläche erscheint, ist die Lage verändert. König Ahab sitzt auf dem Thron des Nordreichs und die Bündnispolitik seiner Familie verlangt von ihm, Isabel, die Tochter des Königs von Tyrus, zu heiraten, die mit allen Mitteln den Baalskult im Königreich ihres Vaters fördert. Elia ist ein unerbittlicher Verfechter der Rechte des Gottes Israels und so kann er Isabel und ihren Ehemann nur als Todfeinde und Plage Israels betrachten, so in 1. Könige 21. Sein Kampf gegen Baal gipfelt in der Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel, während er die Baalspropheten besiegt werden und ihr Ende finden. Hier werden Erinnerungen an die heiligen Kriege längst vergangener Zeiten wach. 1. Könige 18. Die eigentliche Bewährungsprobe in der Berufung des Elia hat mit diesem eindrucksvollen Sieg erst begonnen. Hat er gerade noch seinen Exodus erlebt, seinen siegreichen Auszug aus der geistlichen Sklaverei, muss er sich nun an die schwierige Durchquerung einer geistlichen und buchstäblichen Wüste machen. 1. Könige 19. Die Königin, bleich vor Zorn, droht ihm mit dem Tod. Elia erschrickt und flieht in die Wüste, die traditionelle Zuflucht vor menschlicher Bosheit. 1. Könige 19. Zutiefst entmutigt blieb ihm nur die Hoffnung auf den Tod. Aber gerade dann, als der Prophet am Ende seiner Weisheit ist und nicht mehr weiter kann, nimmt Gott selbst die Dinge in die Hand und speist Elia mit Brot und einem Krug mit Wasser. 1. Könige 19. Das erinnert uns an die Wunder des ersten Exodus, an das Manna und das Wasser aus dem Felsen. In der ganzen Bibel gibt es kaum eine bewegendere Szene als diese, in der der Engel des Herrn diesen hitzköpfigen und kantigen Mann wie ein kleines Kind betreut. Gott bietet ihm diese Mahlzeit an, damit er sich wieder auf die Reise machen kann und Elia, so heißt es, wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb, 1. Könige 19. Horeb ist ein anderer Name für Sinai, den Ort, an dem Gott vor langer Zeit einen Bund mit seinem Volk geschlossen hatte. In der äußersten Krise seines Amtes macht der Prophet Elia also eine Pilgerreise zu den Quellen des Glaubens. Er wiederholt gleichsam die Pilgerreise, die seine Vorfahren Jahrhunderte zuvor nach ihrer Befreiung aus Ägypten gemacht hatten. Auch für ihn ist der Weg genauso wichtig wie das Ziel. Die Zahl 40 ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür. Wie jeder Glaubende, der zutiefst seine Berufung lebt, findet Elia die wesentlichen Aspekte der Geschichte des Gottesvolkes in seinem eigenen Leben bestätigt. So kann diese Geschichte vergegenwärtigt werden. Das Vertrauen auf Gott kann man nicht ein für alle Mal lernen. Es ist etwas ganz anderes als etwa ein Familienerbstück, das passiv von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Nichts kann die harte Lehrzeit einer Pilgerreise mit Gott ersetzen, die jede Generation neu durchleben muss, als sei es das erste Mal. Als er den Gottesberg erreicht, erlebt Elia eine besondere Begegnung mit Gott an der gleichen Stelle, wo Mose den brennenden Busch sah, 2. Mose 3, und wo er in Begleitung des Israeliten dem Herrn begegnete, Exodus 19. Hier haben wir die vielleicht eindrucksvollste Theophanie aller hebräischen Schriften vor uns. Zuerst ziehen all die gewohnten Zeichen der Gegenwart Gottes aus früheren Zeiten der Reihe nach an Elia vorbei. Sturm, Erdbeben und Feuer. Und jedes Mal heißt es, doch Gott war nicht darin. Schließlich folgt das Flüstern eines sanften Säuselns und die Reaktion des Propheten zeigt uns, dass Gott auf diese Weise in erstaunlicher Zurückhaltung anwesend war. 1. Könige 19. So sehr Elias Reise mit der Vergangenheit in Einklang steht, so sehr bringt sie auch das Brandneue, das Unerwartete mit sich. Hier in der Verheißung einer neuen Gemeinschaft mit Gott. Der Prophet erfährt, dass inmitten des wachsenden Unglaubens ein Bruchteil des Volkes treu bleiben wird. Zum ersten Mal begegnen wir hier dem Thema vom heiligen Rest, einem Zeichen göttlicher Treue. Auf diese Weise macht die Pilgerreise Elia fähig, sein Versagen zu relativieren, indem er sich auf den unerschütterlichen Felsen der Liebe Gottes stellt. Nachdem Gott dem Propheten Anweisungen für seinen weiteren Auftrag gegeben hat, schickt er ihn zurück zu seinem Volk. Elias Pilgerreise zeigt uns, in welchem Ausmaß die Exodus-Tradition für Gläubige späterer Zeiten als Urquelle bändig bleibt, aus dem man immer den Mut ziehen kann, um in der Gegenwart als Pilger zu leben. Wieder einmal sehen wir, dass Geschichte in der Bibel nicht etwas Vergangenes und Erledigtes ist. Im Gegenteil. In dem Maße, wie sie von der Gegenwart des lebendigen Gottes durchdrungen ist, der schon seinem Namen nach für sein Volk immer da ist, in dem Maße ist die Vergangenheit in Wirklichkeit eine Gegenwart, die immer wieder neu entdeckt werden muss, eine Gegenwart voller Verheißung für die Zukunft. Während verzagte oder abgestumpfte Menschen dazu neigen, die goldenen Zeiten in eine endgültige vergangene Ära zu verbannen, lassen Menschen des Glaubens, die ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, sich niemals mit solchen Mythen einlullen. Sie können nicht umhin, die Bedeutung dessen, was in der Vergangenheit äußerst wichtig war, wiederzuentdecken oder, um es anders auszudrücken, sich wieder aufzufüllen an den unerschöpflichen Quellen, die uns von Gott an unserem Weg zugänglich gemacht werden. Dies waren die Ausführungen von Frère John zum Thema Die Vorläufer der Propheten. In der nächsten Episode geht es dann um zwei große Propheten, nämlich um Amos und Hosea. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.